Der erste Brief des Apostels Johannes in der Nähe des Endes der Heiligen Schrift. Einige Male sagt uns der Apostel, warum er diesen Brief geschrieben hat. Wenn wir diese Stellen uns merken, dann bekommen wir einen kleinen Schlüssel zu wenigstens einigem in diesem nicht immer so leicht zu verstehenden Brief. Und ich will einige solche Stellen lesen. Noch einmal aus Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Johannes schreibt diesen Brief an eine Gruppe von Christen, die er wahrscheinlich kennengelernt hat, mit denen er aber nicht persönliche Gemeinschaft gehabt hat bis hierher. Und so hat er sich vorgenommen, dieser Gruppe einen Brief zu schreiben, um eine Brücke zu schlagen, damit sie Gemeinschaft mit denen hat, die um Johannes sind. Johannes wohnt wahrscheinlich zu dieser Zeit in der Umgebung von Ephesus, wenn nicht in der Stadt. Wo diese Empfänger dieses Briefes sich befinden, wissen wir nicht. Aber offensichtlich in einiger Entfernung, und wahrscheinlich ist die Entfernung etwas größer, denn er hat offenbar bis anhin noch nicht von ihnen gehört. Das heißt, unlängst dürfte er von ihnen gehört haben und erfahren haben, dass einige gute Voraussetzungen da sind, aber es fehlt noch etwas, und so schreibt er ihnen diesen Brief, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. Mit anderen Worten, der erste Johannesbrief will Gemeinschaft stiften. Und wenn wir uns mit der Verbindung mit anderen Christen schwer tun, dann lohnt es sich, einmal den ersten Johannesbrief zu lesen und zu erfahren, wie entsteht denn Gemeinschaft, wie kann sie gepflegt werden, unter welchen Voraussetzungen kann sie stattfinden, was fördert, was hindert Gemeinschaft. Dazu ist der erste Johannesbrief sehr, sehr hilfreich. Eine zweite Stelle, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt. Wenn du Probleme hast mit der Sünde, dann lies den ersten Johannesbrief. Er ist uns geschrieben worden, um uns von der Sünde zu bewahren. Und deshalb begrüßen wir ihn. Denn wir alle, denke ich, wollen nichts mit der Sünde zu tun haben. Und wenn man etwas mit der Sünde zu tun haben will, dann sollte man gerade diesen Brief lesen, damit man von der Sünde loskommt. Also der erste Johannesbrief ist für uns alle, da ein jeder von uns mit diesem Problem zu tun hat. Er ist geschrieben worden, damit wir nicht sündigen, sondern ein heiliges Leben führen. Und wie das aussehen kann, schreibt er uns in diesem Brief. Dieser Brief ist für solche gemeint, die von der Sünde loswerden wollen bzw. auch sollen. Und jetzt eine dritte Stelle. Vers 8 im zweiten Kapitel. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis weggetan wird und das wahre Licht scheint bereits. Jesus ist gekommen und er ist bei Jesus gewesen, der kam. Und er weiß um das Licht, das Jesus gebracht hat in die Welt. Und nun schreibt er diesen Brief, denn er kommt gleichsam von Jesus her und will berichten, was er bei Jesus erfahren hat. Die Finsternis weicht bereits, das Evangelium verbreitet sich und breitet ein großes, helles Licht in der Gegend dieser Welt aus. Wenn wir im Dunkeln leben, dann sollten wir den ersten Johannesbrief lesen, denn er sagt uns, dass Gott Licht ist und wir haben hier eine Botschaft von dem Gott des Lichts. Und hier haben wir ein Licht, wie der Psalmist sagt, das hell macht unseren Weg. Weil die Finsternis weicht, hat er den Brief geschrieben und das wahre Licht bereits scheint. Wir brauchen das Wort von einem Gott des Lichts. Wir brauchen das Wort von unserem Herrn Jesus, der das Licht der Welt ist. Eine weitere Stelle, Vers 12. Ich schreibe euch, Kindlein, weil die Sünden euch seines Namens wegen vergeben sind. Noch ein Grund, weshalb er diesen Brief geschrieben hat. Er schreibt unter anderem an sehr junge Christen. Ich weiß nicht, wie lange du Christ bist. Ich habe mich mit 12 Jahren bekehrt. Ich bin dankbar, dass ich Eltern hatte, die mir den Weg zeigten. Ich bin dankbar, dass ich eine Bibel hatte, die ich lesen konnte. Und so, dass ich gleichsam feste Schritte tun konnte im Glaubensleben. Wenn uns die Sünden vergeben worden sind, dann ist das, weil wir das Evangelium gehört haben. Und dieses Evangelium hat uns gezeigt, wie wir Sündenvergebung bekommen können. Aber so weit sind diese Christen schon. In dieser Gruppe von Christen sind junge Christen. Und ihnen sind nun die Sünden vergeben. Sie sind Kinder Gottes geworden. Aber gerade weil ihnen die Sünden vergeben worden sind, schreibt er ihnen diesen Brief. Das ist noch ein Grund, weshalb er schreibt. Das heißt, wenn wir junge Christen sind und Sündenvergebung bekommen haben, dann brauchen wir Bibelwort. Denn der erste Johannesbrief ist Heilige Schrift. Und er ist für solche gedacht, die Sündenvergebung haben. Hast du Sündenvergebung, dann brauchst du diesen Brief, um zu lernen, wie man jetzt in der Heiligung lebt, damit man nicht wieder sündigt oder mehr sündigt. Wir brauchen als junge Christen ganz besonders Gottes Wort. Dieser Brief ist dieses Wort, das wir brauchen unter anderem. Weiter, in Vers 13 lesen wir: Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den kennengelernt habt, der von Anfang ist. Und das ist der Vater und das ist der Sohn, der Heilige Geist. Der ist von Anfang der Weltgeschichte da, er war schon vorher. Er ist da am Anfang des Evangeliums und er ist da am Anfang unseres Glaubenslebens. Hier schreibt er an Väter in Christus. Einige von diesen Christen waren also schon verhältnismäßig reif und hatten offenbar schon andere zum Herrn Jesus geführt. Sie waren Väter im Glauben, Väter von anderen Christen. Und gerade solche brauchen Wort Gottes. Interessant. Niemand von uns kann ohne Gottes Wort auskommen. Johannes schreibt diesen Brief an solche, die Väter im Glauben sind. Die brauchen auch Gottes Wort. Die brauchen das Wort von Jesus, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, das vom Wort des Lebens, das heißt von Jesus, das berichten wir euch. Euch Vätern, die ihr schon Väter im Glauben seid. Wir wollen uns das alle merken. Wenn wir schon älter sind, brauchen wir immer noch Gottes Wort. Ich habe großes Unverständnis mit jenem Christen, wenn er Christ war, aber er wollte es sein, der sagte, er wüsste nicht, wo er noch in der Bibel lesen sollte, denn er hätte es schon alles einmal gelesen. Also, wenn er so spricht, dann befürchte ich, dass seine Augen wohl Buchstaben gesehen haben. Aber er hat nicht vernommen, er hat nicht wirklich gelesen, was dort stand. Hätte er den ersten Johannesbrief gelesen, dann hätte er erfahren, dass man immer wieder Gottes Wort braucht, egal wie alt man ist im Glauben. Wenn man es alles gelesen hat, dann fängt man wieder an von Anfang und liest es noch einmal. Als ich klein war, saß ich auch vorne, nicht weit vom Prediger. Hinter uns saßen die Ältesten, das heißt die jahrenmäßig ältesten Männer der Gemeinde. Und dahinter saßen dann wieder junge Männer und hinter diesen saßen die Väter mit kleinen Kindern. Das war alles sehr praktisch. Und ich entsinne mich, dass einmal ein Prediger gefragt hat, ich denke, es war ein Bruder Penner, der uns mit dem Wort diente, und er fragte, was machen wir, wenn wir ein Bibelwort nicht verstehen? Hier lesen wir einen Vers und wir können ihn nun wirklich nicht fassen. Was machen wir dann? Mein Großvater gab die Antwort aus der Bank. Was machen? Noch einmal lesen. Nun vermute ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass er vielleicht eine andere Antwort erwartet hatte. Auf jeden Fall fragte er noch einmal, was machen wir, wenn wir den Vers immer noch nicht verstehen? Und prompt antwortete mein Großvater, noch einmal lesen. Das war nicht nur guter Rat für Christen. Ich musste mir einmal von einem Arzt sagen lassen, dass das durchweg überhaupt wichtig ist. Auch er hätte das an der Universität lernen müssen. Lesen, lesen, noch einmal lesen. Das ist nicht nur ein Wahrnehmen von Buchstaben und Wörtern und Sätzen, sondern das ist, und das sollten sich alle Schüler und Studenten, die hier sind, merken, lesen, ein richtiges, aufmerksames Lesen ist eine Form des Studiums. Also, wir brauchen Wort Gottes und wir brauchen es immer wieder, ob wir es verstehen oder nicht. Wenn wir es verstehen, sollten wir es immer wieder lesen, weil es kostbar ist. Jesus selbst sagt uns, ein guter Schriftgelehrter, ein guter Lehrer der Heiligen Schrift bringt hervor aus seinem Schatz Altes. Das brauchen wir alle. Wir haben es längst gehört, aber wir wollen es wieder hören und wir sollten es wieder hören. Wir brauchen es immer wieder. Und für manche ist das Alte etwas Neues. Denn wenn es gut geht in einer Gemeinde, wenn sie gesund ist, dann gibt es immer wieder neue Christen. Und was für den einen alt ist, ist für den anderen neu. Und so muss der Schriftgelehrte auch das hervorbringen, das eigentlich für viele einfach ist, aber für manche neu. Natürlich bringt er auch Neues hervor, grundsätzlich Neues. Also, das ist mit ein Grund, weshalb der erste Johannesbrief geschrieben worden ist. Aber es ist noch nicht der letzte. Wir lesen weiter. In der Mitte von Vers 13 heißt es, ich schreibe euch, junge Männer, jetzt spricht er sie an. Er hat die jüngeren Christen, die Kinder im Glauben angesprochen. Er hat die Väter im Glauben angesprochen, jetzt schreibt er an die jungen Männer in Christus, die aktiv gewesen sind. Ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Wie überwindet man? Wie kämpft man? Wie hat Jesus gekämpft, als er in die Versuchung kam? Mit dem Schwert des Geistes. Mit dem Wort Gottes. Diese jungen Männer haben mit dem Wort Gottes gekämpft, genauso wie Jesus und Paulus und andere, und sie haben obsiegt. Also sie haben das Wort Gottes gehabt. Und jetzt sagt Johannes, ich schreibe euch, weil ihr den Sieg bekommen habt. Warum brauchen die jetzt Wort Gottes? Gerade dann brauchen wir Wort Gottes. Gerade dann, wenn wir auf dem Siegesberg stehen. Gerade dann, wenn wir einen schweren Kampf hinter uns haben. Gerade dann, wenn wir einen gesegneten Sonntag hinter uns haben. Gerade dann, wenn wir gesegnete Bibeltage hinter uns haben. Gerade dann, wenn wir eine gesegnete Bibelwoche oder irgendetwas, einen gesegneten Tag hinter uns haben. Dann brauchen wir Gottes Wort. Warum? Dann kommt der Feind. Gleichsam kommen wir vom Berg des Segens in das Tal der Not und da wartet der Feind auf uns. Wir neigen dazu, etwas selbstsicher zu werden, wenn uns etwas gelungen ist, wenn es gut gegangen ist, wenn wir gesegnet worden sind. Wann wurde Elia unbändig niedergeschlagen? Nach einem großen und herrlichen Sieg, einem der größten Siegen in der Heiligen Schrift. Dann kam die Versuchung, dann kam der Feind. dann brauchen wir Gottes Wort, Gottes Zusage, Gottes Wegweisung, um uns zu bewahren. Also einerlei, wann es ist, einerlei, wer es ist, ob wir junge Christen sind, ob wir ältere Christen sind, ob wir schon alte Christen sind. Und irgendwo auf unserem Lebenswege brauchen wir den ersten Johannesbrief und alles, was Gott hat schreiben lassen in dieser Bibel. Ich schreibe euch, weil ihr braucht, was ich schreibe, hätte er sagen können. Wo immer ihr steht, was immer ihr gemacht habt, ihr braucht Wort von Jesus. Denn am Anfang dieses Briefes hat er gesagt, von wem er schreibt. Er schreibt von Jesus. Dies ist ein Jesusbrief. Und dieser Brief will uns zeigen, wie wir bei Jesus bleiben können, wie wir im Licht bleiben können, wie wir richtige Schritte im Licht, im Glauben tun können. Nun, wir gehen weiter. Im weiteren Text, ab Vers 14, bis zum Ende des Kapitels oder fast bis zum Ende des Kapitels, hat der Apostel nun einiges zu sagen von Gefahren und Bewahrung vor Gefahren. Und das sind auch wichtige Worte. Gerade die jungen Männer, das ist die letzte Gruppe, die er angesprochen hat. Ich habe euch junge Männer geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Diese brauchen Wort Gottes. Und was ist das für ein Wort Gottes? Ab Vers 15 bis 17, weist der Apostel hin auf eine ganz besondere Gefahr für junge Menschen. Aber nicht nur für junge Menschen. Sie kann eine ganz besondere Gefahr sein für jede Altersstufe. Denn jeder von uns hat seine Versuchungen. Und ich habe erlebt, ich bin nun auch etwas älter geworden inzwischen, auch als älterer Christ hat man seine Versuchung in der Begegnung mit dem Diesseits, mit dieser greifbaren Welt. Wenn man älter wird, möchte man seine Ruhe haben. Und da ist die Gefahr nur zu nahe, für das Fleisch zu leben, für den Leib, für die Laune, für die Gemütlichkeit. Endlich einmal kann ich mich niederlassen. Habt ihr nicht auch so gedacht, als ihr hierher gezogen seid? Jetzt darf das Leid ein Ende nehmen und ihr habt gemerkt, jetzt kann es mal richtig anfangen in gewisser Hinsicht. Der Feind lässt uns nicht in Ruhe, bis wir sterben. Bis wir den Herrn sehen, stehen wir in einem Kampf, ob jung oder alt. Jeder von uns ist in Gefahr, diese greifbare, sichtbare Welt der Vorliebe zu schenken, mehr Interesse zu zeigen als dem Herrn Jesus. Das kann man sehr bald feststellen, was man mehr liebt. Wie viel liest man der Bibel heute? Wie viel spricht man mit Jesus? Was interessiert mich? Jeder von uns liebt etwas. Was ist es? Wo neigen meine Gedanken hin, wenn ich ganz alleine bin? Worüber denke ich dann? Wohin gehen die Gedanken, wenn sie ganz von selbst irgendwo hingehen? Das ist, was du liebst. Da bist du zu Hause. Da bist du gern. Das beschäftigt dich gern. Ist das Jesus? Ist es das Wort Gottes? Ist es diese Welt, die Dinge dieser Welt? Es kann noch so schön sein. Die Welt ist von Jesus geschaffen worden, vom dreieinigen Gott. Am Anfang ist alles entstanden, sagt Johannes in dem Evangelium, durch Jesus. Nichts, was da ist, das nicht durch ihn entstanden war. Also, er hat die Welt geschaffen. Liebe ich diese Welt mehr als ihn? Nun, wenn ich die Frage so stelle, dann ist vielleicht jeder von uns, der ein eifriger, ein guter Christ sein möchte, geneigt zu sagen, nein, ich will Jesus. Ich will, dass er den ersten Platz in meinem Leben hat. Ja, das ist ein gutes Vorhaben. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass es nicht von selbst kommt. Und das Beste, die beste Lösung dieses Problems ist, dass ich ehrlich werde und zugebe, was liebe ich. Wenn es nicht Jesus ist, dann habe ich es ihm zu bekennen. Die Weltliebe ist für jeden Christen eine Versuchung. Wie sieht diese Liebe aus? Ich lese einmal die drei Verse und dann wollen wir uns einige Gedanken dazu machen. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters und die Liebe zu ihm nicht in ihm. Weil alles, das in der Welt ist, jetzt zählt er es auf, es sind dreierlei grundsätzlich, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Stolz des Lebens, nicht vom Vater ist, sondern von der Welt ist. Und die Welt ist am Vergehen und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Alles, das in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz des Lebens. Dreierlei. Liebt man die Welt, dann liegt das auf einer oder mehrere auf dieser Linien. Was ist Lust? Lust kann etwas Gutes sein. Ich habe Lust auf einen Apfel oder auf ein Eis oder irgendetwas, es schmeckt. Ich habe Lust auf eine Kassette Musik. Das können gute Begehren sein. Es gibt auch andere Lüste. Also, die Lust selbst ist noch nicht klar, ob es böse ist oder nicht. Wenn Johannes sagt, alles, das in der Welt ist, hat mit Lust zu tun, dann ist das eine sehr interessante Aussage. Eine sehr wichtige. Ich will das versuchen zu beleuchten. Gott hat die Welt geschaffen. Diese Welt kann man sehen, man kann sie hören, man kann sie betasten, man kann vieles in ihr riechen. Das heißt, wir erleben diese Welt mit unseren fünf Sinnen. Diese Sinne gehören uns, sie sind bei mir. Die Welt ist da. Gott hat zum Beispiel die Farben geschaffen. Aber wenn er mir nicht ein Auge gegeben hätte, das fähig wäre, Farben zu unterscheiden und zu schätzen und so weiter, dann könnte die Farbe dort sein, die Bäume könnten noch so schön sein, die Formen könnten noch so schön sein, die Berge noch so herrlich, ich könnte sie gar nicht schätzen, ich wüsste sie gar nicht zu schätzen. Das heißt, Gott hat uns so geschaffen, dass wir die Welt, die er geschaffen hat, zu schätzen wissen, dass wir sie schätzen können, dass wir sie genießen können. Die Töne der Musik können noch so schön sein, aber Gott, wenn Gott uns nicht ein Ohr gegeben hätte, das fähig wäre, diese Töne, diese Wellen, Schallwellen zu vernehmen und sie zu schätzen, dann könnte die Musik noch so schön sein, sie würde mich nicht erreichen und auch nicht erheben. Aber Wissenschaftler haben festgestellt, dass das menschliche Ohr ganz genau dem entspricht, was dort an physikalischer Musik auf mich zukommt. Musik ist Physik. Das heißt, sie hat mit Materie zu tun. Schlägt Wellen, diese Wellen kommen auf mich zu und hier registriert das Ohr auf eine sehr interessante Weise diese Töne. Und wir haben ein Gemüt oder eine Fähigkeit in uns, diese Töne zu werten, auf verschiedene Art und Weise. Musik ist keine Geschmackssache. Musik ist Physik. Sie ist konstant. Sie war immer dieselbe. Also die Torheit der modernen Musikbesprecher ist eine arrogante und eine recht fehlerhafte. Man kann nicht die Kunst oder die Ästhetik, die Musik zum Beispiel, zu einer Geschmackssache machen. Man kann nicht sagen, alle Töne sind gleich. Das heißt, es ist egal, ob ich einen lauten Ton habe oder einen leisen Ton oder eine Dissonanz, einen Halbton und so weiter. Moderne Musiker und Menschen, die abgleiten von der gesunden Musik, die huldigen einem Sozialismus der Werte. Wenn das zu schwer ist zu verstehen, dann brauche ich nur die Beispiele von Gemeinden anzuführen, die Schlagzeug haben und die jede Art von Musik als christliche Musik meinen, gebrauchen zu können. Das heißt, sie sagen, dass jede Art von Musik, weil Gott Musik geschaffen hat, deshalb ist jede Art von Musik brauchbar für den Herrn Jesus. Habe ich nur christliche Worte dazu, dann ist es wieder christlich. Ja. Alle Musik ist brauchbar. Aber diese lieben Menschen, und man sollte sie lieben, sind nicht informiert. Sie achten verschiedene Werte als gleichwertig. Auch solche, jetzt bin ich auf einem anderen Gebiet, es gibt den Sozialismus der Geschlechter. Wenn ich Sozialismus sage, dann denken einige an Politik. Aber Sozialismus ist nicht nur politisch. Die Kultur kann sozialistisch sein. Und von der Kultur spreche ich jetzt oder auch von der Wissenschaft. Es gibt eine Tendenz seit vielen Jahren, die besagt, dass zwischen den Geschlechtern grundsätzlich kein Unterschied ist. Es gibt einige wenige Unterschiede, aber grundsätzlich sind sie dieselben. Das ist natürlich Dummheit, aber es wird tatsächlich geglaubt von Menschen. Und dies ist eine Neuauflage oder eine Erfüllung von Römer 1. Wenn man Gott verlässt, dann wird man zu einem Narren. Aber dieser Sozialismus sagt, dass kein Unterschied ist zwischen Mann und Frau und deshalb auch die einheitliche Kleidung und so weiter. Das gehört alles dazu, zu diesem ganzen Trend. Das ist vom Feind eingeführt, damit die Menschheit in ihrem Wesen zerstört wird. Das ist ein Vorstoß des Feindes gegen Gott und seine Schöpfung. Aber viele wissen das nicht, nur Christen wissen das nicht. Deshalb muss ich das sagen. Eine Einebnung, und wir sollten aber nie vergessen, wenn alles gleichwertig wird, wenn alles gleichgültig wird, dann wird alles gleichgültig. Dann verliert jede Einzelheit seinen besonderen Wert. Die Welt ist nicht ein Durcheinander. Sie war einmal ein Durcheinander. Als Gott die Materie schuf, dann war es ein Tohu Wabohu. Ein Chaos, ein Durcheinander. Aber das war von Gott so geschaffen. Jetzt war die Materie da. Und dann hat Gott getrennt. Und diese Trennung ist kennzeichnend für die Schöpfung. Trennung gehört zum Dasein, zu den Gegenständen. Wir sind getrennt voneinander und das gibt jedem von uns seinen Wert. Jeder Gegenstand hat seinen besonderen Wert. Hier hat es zwei Mikrofone. Jeder von diesen Mikrofonen hat seinen Dienst. Es ist nicht ein Durcheinander. Diese Mikrofone haben Grenzen. Hier beginnt es, hier hört es auf. Ich habe meine Grenzen, so hoch bin ich, so breit und so weiter. Das gibt uns unseren persönlichen Wert. Man könnte weiterfahren auf diesem Gebiet. Die Schöpfung ist von Gott geschaffen. So wie sie ist, sollten wir sie schätzen. Aber nun kommt die Gefahr seit dem Sündenfall, dass wir die Schöpfung vorziehen, genauso wie Eva es getan hat. Die Tat von Eva ist zu einem Weltprogramm geworden. Der Satan versuchte die Eva, dass sie von dem Baum nehmen sollte und essen. Und als ihre Augen auf den Baum aufmerksam gemacht worden sind, dann heißt es, sie schaute und sah, dass vom Baum gut zu essen war und so weiter. Dreierlei nennt die Schrift dort, parallel zu unserem Text. Parallel zur Versuchung von Jesus. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und in dem Augenblick, wo sie nahm und aß, sagte sie nicht mit diesen Worten, sondern mit ihrer Tat: Gott, ich liebe diese Frucht mehr als du, als dich. Ich ziehe diese Frucht vor. Denn Gott hatte gesagt, nein. Und im Angesichte Gottes sagt sie ja, wo Gott nein gesagt hat. Mit anderen Worten, sie zog ein Stück Schöpfung dem Schöpfer vor, und das ist Römer 1. Sie liebten die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Das ist Programm geworden. Für uns alle, für alle Menschen. Übrigens, als sie von diesem Baum nahm, hat sie nicht nur die Schöpfung dem Schöpfer vorgezogen, sondern sie hat das Wort von Satan, dem Versucher, dem Wort von Gott vorgezogen. Und deshalb hat Paulus recht in Epheser 2, wenn er sagt, Menschen ohne Jesus leben nach dem Wunsch des Feindes Gottes. Satan steht hinter den Kulissen und lenkt das Leben der Menschen in dieser Welt. Und die Leute auf den Straßen und den Arbeitsplätzen und den Schulen wissen nicht, wer sie lenkt und manipuliert wie Puppen. Aber die Bibel tut uns die Augen dafür auf. Und wir sollten uns nicht so manipulieren lassen, sagt Johannes. Passt auf. Und zum Dritten, und das ist das Dritte in diesem Programm, als Eva von der Frucht nahm, hat sie ihren eigenen Willen, Gottes Willen, gegenübergestellt. Und so ist jeder von uns seitdem selbstsüchtig und er zieht sich selbst vor und jeder von uns möchte am liebsten alles bestimmen. Und so benehmen wir uns von klein auf. Die kleinen Buben tun das. Der Säugling in der Wiege tut das. Das ist uns angeboren. Wir möchten unseren eigenen Willen durchsetzen, auf Kosten alles anderen. Und wenn wir wieder in der Situation von Kain wären, der keine Polizei kannte, keine Regierung, keine Grenzen, dann würden wir genauso handeln wie Kain an unseren Mitmenschen. Jeder von uns trägt in seinem Herzen unter den Kleidern einen Dolch, mit dem wir mit Gewalt unseren eigenen Willen durchsetzen möchten. Wenn wir uns das nicht sagen lassen wollen, dann werden wir mit blinden Augen durch die Welt gehen. Die Bibel tut uns die Augen dafür auf, wer wir eigentlich sind. Und deshalb schreibt Johannes diesen Brief. Als Eva und Adam von der verbotenen Frucht aßen, dann kam die Versuchung auf sie zu, auf drei verschiedenen Bahnen gleichsam. Johannes schreibt von der Lust der Augen, von der Lust des Fleisches und von einem gewissen Stolz oder von einem Selbstgefühl. Das Wort, das hier gebraucht wird, Stolz des Lebens oder hoffärtigen Lebens, dieses Wort Leben hat mit dem natürlichen Leben zu tun. Das ist ein anderes Wort, als wenn die Bibel vom ewigen Leben schreibt. Das ist ein anderes Leben. Dieses biologisches Leben, das heißt natürliches, geschaffenes Leben. Und wir neigen dazu, in diesem Leben aufzugehen. Je dicker das Portemonnaie, je größer das Bankkonto, je sicherer fühlen wir uns. Je besser das Haus, je wohler fühlen wir uns. Das ist die natürliche Neigung unseres Wesens. Wir tendieren dazu, wir neigen dazu, innerhalb dieser Schöpfung, dieses Greifbaren aufzugehen, dort sicher zu sein. Und diese Selbstsicherheit muss uns genommen werden. Und deshalb schickt der Herr immer wieder das Leid des Lebens, damit wir loslassen von dem Diesseitigen, von dem Greifbaren und die Augen hingehen auf eine andere Welt. Lernt die Reihenfolge kennen. Lasst euer ganzes Wesen neu eingerichtet werden auf die biblische Ordnung. Gott, der Vater, Christus, Heiliger Geist, sein Wort und so weiter. Und dann das Irdische, Geist, Seele, Leib, der ist wichtig, ist von Gott geschaffen, aber er darf nicht dem inneren Menschen vorgezogen werden. Das, was mit dem Körper zu tun hat, ist nicht das Wichtigste, sondern das, was mit dem Geist zu tun hat. Beides ist wichtig, aber das eine ist wichtiger als das andere. Der Mensch lebt von dem Brot, das wir essen, aber nicht nur von dem. Das darf nicht Priorität haben. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das ist die wichtigere Speise. Und wenn wir die haben, dann wird Gott schon für uns sorgen, wenn wir diese Prioritäten setzen. Eins, wo das Erste hingehört. Zwei, wo das Zweite hingehört und so weiter. Also wir tendieren dazu, unser natürliches Leben zu fördern. Unser Ich. Und da muss uns Gott davon freimachen. Wir haben auch die Lust der Augen. Was ist das? Das ist das Begehren zu haben. Wir haben das Begehren zu sein, da zu sein im Irdischen. Und wir haben das Begehren zu haben. Als Jesus versucht wurde, haben wir ein sehr gutes Beispiel davon. Da zeigt ihm Satan alle Reiche dieser Welt. Das werde ich dir geben, wenn so und so. Es war nicht verkehrt, alles in dieser Welt zu haben oder haben zu wollen. Dazu ist Jesus bestimmt, nach Psalm 2, Erbe dieser Welt zu sein. Bitte von mir, heische von mir, heißt es dort, und ich werde dir die Enden der Erde als dein Erbe geben. Das war seine Verheißung, aber nicht über Satan, nicht auf diesem Wege. Aber der Wunsch war nicht verkehrt. Er hat richtige Prioritäten gehabt und er hat Nein dazu gesagt. Nicht so. Aber jeder von uns hat diese Versuchung. Es ist nicht verkehrt zu haben. Paulus sagt, habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen könnt? In Sprüche heißt es, dass der Herr die tugendsame Frau schenkt. Im Vater Unser lernen wir zu beten, gib uns unser tägliches Brot. Also die verschiedenen Texte zeigen uns, dass Gott vorhat, uns zu geben und wir dürfen haben und dürfen haben wollen. Aber seit die Sünde in die Welt gekommen ist, wird dieses falsch eingesetzt und es wird zu einer verkehrten Lust, zu einem verkehrten Begehren. Wir haben also einen guten Wunsch zu haben und es kann auch ein verkehrter Wunsch zu haben da sein, sodass es bis zum Diebstahl kommen kann oder auf einem verkehrten Weg zu etwas zu gelangen. Und da hat es die Fleischeslust, das ist der Appetit, der natürliche, wir dürfen genießen, was auf den Tisch kommt und so weiter. Und dieser Appetit, und wir haben mehrere Appetite in unserem Leben, und die tragen dazu bei, dass wir Menschen am Leben bleiben, einzeln und als Menschheit. Dadurch, dass wir genießen, werden einige Dinge getan. Wir essen und wir kommen zu Kräften und können wir wieder arbeiten und so weiter. Das ist etwas Gutes, das hat Gott eingerichtet. Gott hatte den ganzen Garten Adam und Eva gegeben zum Essen oder zum Genießen. Aber der eine Baum war verboten. Nun wollen sie auf einem falschen Wege in den Genuss kommen. Das war verkehrt. Seit dem Sündenfall gibt es also einen richtigen Weg, seit der Schöpfung gibt es einen richtigen Weg, zu dem zu kommen, zur Erfüllung unserer Begehren, unserer drei Begehren, Verlangen zu genießen, zu haben und zu sein. Aber seit dem Sündenfall gibt es verkehrte Wege, diese Verlangen zu erfüllen. Nun sagt Johannes, ihr seht die Welt um euch. Und in dieser Welt gibt es allerhand Möglichkeit, eure Wünsche auf falschem Wege zu erfüllen. Passt auf. Passt auf, wo eure Liebe hingeht. Wenn ihr den Herrn Jesus von ganzem Herzen liebt, sein Wort liebt, dann könnt ihr bewahrt werden vor der Welt. Aber wenn ihr die Welt vorzieht, dann seid ihr auf gefährlichem Wege. Die Welt ist am Vergehen, sie ist vergänglich, seitdem Adam und Eva sündigten. Anschließend hat Gott die Vergänglichkeit in die Welt eingeführt. Sie war nicht vorher da. Manchmal sagt man, wir leben in einer gefallenen Welt oder ja, in einer gefallenen Welt. Die Bibel sagt das nicht, das ist eine verkehrte Aussage. Die Welt ist nicht gefallen, sagt Paulus. Der Mensch ist in die Sünde gefallen. Er hat sich schuldig gemacht. Aber die Welt, sagt er, hat sich nicht schuldig gemacht. Sie ist nicht gefallen. Ja, aber sie ist doch mit Leidenschaft gezogen. Sie ist doch vergänglich. Ja, aber das ist nicht eine Schuld, sagt Paulus. Wenn wir von einem Fall sprechen in dieser Verbindung, dann sprechen wir von Schuld. Und Schuld, sagt die Bibel, hat nur der Mensch. Er fiel in Sünde. Natürlich vor ihm Satan. Aber die Welt hat keine Schuld daran. Schuld in Anführungsstrichen, das heißt Ursache für den Zustand dieser Welt, für die Vergänglichkeit dieser Welt, hat Gott. Er ist die Ursache dafür. Anschließend, nachdem Adam und Eva gefallen sind, hat Gott etwas an ihrer Umwelt getan, nicht nur an ihrem Körper. Er hatte ihr gesagt, des Tages, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Und das fand statt. An dem Tag zog der Tod in ihr Wesen und sie starben. Der Tod fing an, sein Werk zu tun. Wenn es dann später heißt, Adam war so und so alt, als er starb, das war nur das Ende dieses Weges des Todes, des Sterbens. Die Wissenschaft weiß davon. Sobald ein Kind auf die Welt kommt, hat es zwei Arten von Kräften in sich. Aufbauende Kräfte, und diese sind die stärkeren bis etwa die Mitte unseres Lebens. Dann kommt ein Ausgleich. Aufbauende und abbauende Kräfte. Die abbauenden Kräfte sind von Geburt an da, aber sie werden niedergehalten von den aufbauenden Kräften. Aber je älter wir werden, je stärker werden die abbauenden Kräfte. Und viele von uns sind gekennzeichnet von diesen abbauenden Kräften. Wir wissen, es geht dem Ende zu. Und wenn es dem Ende zugeht, dann tragen wir diese Leiche hinaus und bestatten sie. Aber das Sterben ist da seit dem Sündenfall in einem jeden von uns. Das ist unser Los, dieser Tod. Also, Adam und Eva sündigten, aber es war Gott, der dieses Los über die Schöpfung verhängte. Und seitdem ist die Welt am Vergehen. Paulus spricht von einer Nichtigkeit, von einer Vergänglichkeit. Er gebraucht da mehrere Wörter. Aber eines Tages, wenn Jesus kommt, dann wird dieses Gesetz, dieses niederziehende Gesetz, dieses Gesetz, das auseinandertreibt, das die Schöpfung, die Materie zum Zerbröckeln immer wieder bringt. Wir können ein neues Auto kaufen, aber bald fängt es an zu zerbröckeln. Mit einmal merkt man Zeichen davon, dass das Auto nicht ewiglich da sein wird, verliert seine Schönheit. Alles ist so gebaut. Es bleibt nichts so, wie es war. Es geht immer abwärts. Die Welt ist am Vergehen und mit der Welt auch die Lust an der Welt. Wer seine Freude an der Welt hat, der wird mit dieser Welt vergehen. Aber wer sein Verlangen, seine Interessen, seine Liebe dem Schöpfer zuwendet, über Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der wird hinübergerettet, wenn diese Welt untergeht, zu einer anderen Welt und wird ewiglich leben, ewiglich bleiben. Die Welt ist am Vergehen mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, und der erste Wille Gottes ist, dass wir an Jesus glauben, sagt Jesus, und dann, dass wir mit ihm leben, der bleibt in Ewigkeit. Das ist die erste Gefahr, vor der Johannes warnt. Gebt Acht, gebt dieser Welt, ob sie gut ist oder böse ist, wo immer jetzt die Versuchung steckt, schenke nicht der Welt deine Liebe, sondern schenke dem Herrn Jesus deine Liebe. Die nächste Gefahr, von der er spricht, ist die Gefahr des Abfalls von unserem Herrn und Meister Jesus Christus. Davon lesen wir ab Vers 18. Kinder, Es ist die letzte Stunde. Wie ihr hörtet, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt viele Antichristusse geworden, woran wir erkennen, dass es letzte Stunde ist. Als Jesus in die Welt kam, war es letzte Zeit. Jesus ist in die Welt gekommen, wenn wir die Weltgeschichte, die ganze Zeit dieser Welt mit einer Uhr vergleichen, mit der alten Uhr, nicht mit der digitalen, mit der alten Uhr, die noch Hände hatte, dann ist es etwas später an dieser Uhr, dass Jesus in die Welt kommt. Das heißt, die Zeit mit dem Kommen Jesu und nachher bis zur Weltende scheint kürzer zu sein als die Welt, als die Geschichte der Welt vor dem Kommen Jesu. Mit Jesu Kommen in die Welt beginnt die letzte Etappe der Weltgeschichte. Dies ist die letzte Zeit. Die ganze Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und seinem zweiten Kommen ist letzte Stunde an der Weltuhr, letzte Zeit in der Weltgeschichte, das Ende der Welt gleichsam. Und wenn Paulus sagt, es ist jetzt letzte Zeit, dann meint er, wir sind jetzt in dieser Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und zweitem Kommen. Dies ist der letzte Abschnitt der Weltgeschichte. Einen anderen Ausdruck gebraucht die Bibel, wenn sie von dem Ende dieser letzten Zeit spricht. In Daniel Kapitel 11, in der Offenbarung wohl, an einigen Stellen spricht sie von einem Ende. Das ist ein kurzer Zeitabschnitt, wir wissen nicht wie lange, kurz bevor Jesus kommt oder bevor Weltende, je nachdem. Ich berühre jetzt nicht das Programm der Endzeit, das ist jetzt außer Acht gelassen. Ich spreche jetzt in groben Zügen. Die Schrift spricht also von einer Endzeit. Wir leben heute nicht in der Endzeit. Wir leben heute in der letzten Zeit der Weltgeschichte. Aber die Endzeit, auch wenn wir meinen, es ist endzeitlich, nach der Heiligen Schrift scheint es noch nicht diese Zeit zu sein. Wir sollten also vorsichtig sein, auch wenn wir von Zeichen der Zeit sprechen. Die sogenannten Zeichen der Zeit zeigen uns, dass das Ende näher kommt, aber wir wissen überhaupt nicht, wie nahe wir dem Ende sind. Die Zeit entwickelt sich gleichsam wie ein Akkordeon. Manchmal ziehen wir hinaus und dann manchmal wird es zusammengeschoben. Manchmal geschieht an einem Tag Weltgeschichte für 10 Jahre sonst oder umgekehrt. Also die Zeit kann sehr gedrängt sein, aber die Zeitgeschichte kann auch sehr langsam ablaufen. Wir sollten uns also nicht beirren und betören lassen von diesen Ereignissen. Wir sollten unser Augenmerk auf Jesus halten und immer bereit sein für sein Kommen. Aber wir wissen überhaupt nicht, wann er kommt. Luther meinte, er würde schon zu seiner Zeit kommen. Das ist schon einige 100 Jahre her. Wir wissen aber, dass Jesu Kommen näher kommt. Das wissen wir. Und wir sollten bereit sein auf sein Kommen, ob es bei unserem Tod ist oder bei der Entrückung. Also, es ist die letzte Stunde, das heißt, wir leben in einer Zeit, die letzte ist der Zeitgeschichte. Die Dinge gehen dem Ende zu und jede Generation musste darauf gefasst sein, von der ersten Zeit an. Wie ihr hörtet, dass der Antichristus kommt. Ich habe ganz absichtlich Antichristus übersetzt anstelle von Antichrist. Warum? Weil wir das deutsche Wort Christ für einen Christen gebrauchen. Ab und zu wird es von Christus gebraucht, aber das ist dann eine Abkürzung. Und es handelt sich hier nicht um einen Christen, der gegen die Christen ist, nicht um einen Antichristen. Der Antichristus ist kein Christengegner speziell. Er wird gegen die Christen sein. Aber das kennzeichnet ihn nicht. Was ihn kennzeichnet, ist, dass er gegen den Christus ist. Gegen Jesus ist. Anti heißt gegen. Er wird auch kein falscher Christus sein. Dafür gebraucht die Bibel ein anderes Wort, Pseudo-Christus. Die Bibel spricht vom Antichristus nie als falschen Christus. Er ist ausdrücklich ein Feind des Christus, nicht ein Stellvertreter. Dafür hat es andere Wörter. Der Antichristus ist jemand, der gegen ihn ist. Und nun fällt auf, wen Johannes als einen Christusgegner bezeichnet. Er sagt ihnen, ihr wisst, dass einer kommt, der gegen Christus sein wird, ein Antichristus. Und es gibt nur einen, der das sein wird. Aber jetzt sind viele zu Christusgegnern geworden. Das heißt, sie verhalten sich ähnlich, wie jener sich verhalten wird. Sie sind noch nicht der eine, aber es sind viele, die sich so verhalten, wie der eine sich verhalten wird. Jetzt sind bereits viele Antichristusse geworden. Die Endzeit, das heißt das Letzte, wirft bereits seine Schatten vor sich, bevor jene Zeit kommt. Und so wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das kennzeichnet die Zeit seit Jesu Himmelfahrt. Dass es nicht nur eine Gemeinde gibt, sondern eine Gegnerschaft gegen diese Gemeinde. Es gibt nicht nur Licht, sondern es gibt Finsternis. Dieses Tauziehen, diese Spannung ist da in ganz besonderer Form, seit Jesus in die Welt kam. Bedenken wir, dass als Jesus in die Welt kam und begann zu wirken, dass auffallend viele Dämonen im Raum waren. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nicht umsonst muss Jesus Dämonen austreiben. Die konnten in der Synagoge sein. Dort konnten die Besessenen sein. Also der Feind hatte den Raum eingenommen in starkem Maße im Volke Israel, im Volke Gottes, wo Gott herrschen sollte. Da herrschte der Satan. Und so hat Jesus nicht nur Kranke geheilt, sondern hat Dämonen ausgetrieben, um zu zeigen, dass er der Messias war. Und das geht weiter. Diese Feindschaft, die der Feind aufgebracht hat gegen den Messias, als er kam, die wird da bleiben, bis Jesus wiederkommt. Erst dann werden wir befreit von dieser Feindschaft. Wollen wir uns wappnen, wollen wir dastehen und kämpfen und nicht uns dem Kampf entziehen, sonst werden wir untergehen. Jetzt sind viele zu Antichristusen geworden und ihr wisst, woran wir erkennen, dass es letzte Stunde ist. Von uns gingen sie aus. Sie ist ein Fürwort. Ein Fürwort steht für ein anderes Wort und nämlich für ein Hauptwort. Das heißt, für ein Wort, das ein Name ist von etwas. In diesem Fall ist dieses Wort, das ein Name ist, die Antichristusen. Das heißt, die Menschen, die zu Christus Gegnern geworden sind. Von uns gingen sie, diese Christusgegner, aus. Jedoch waren sie nicht von uns. Sie kamen von uns, aber sie waren nicht von uns. Denn wären sie von uns gewesen, als sie hinausgingen, wären sie bei uns geblieben. Jedoch geschah es, damit offenbar gemacht würde, dass nicht alle von uns sind. Was sagt der Apostel hier? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, zuallererst stellen wir fest, dass es in den Reihen von Gotteskindern für Johannes eine Art Selbstverständlichkeit ist. Das heißt, das muss er feststellen, dass es in den Reihen von Kindern Gottes solche gibt, die nicht Kinder Gottes sind. Und zwar sehen sie vielleicht aus wie Christen, aber sie sind in ihrem Wesen Christus Gegner. Merken wir uns, jeder Mensch ist entweder für Jesus oder gegen ihn. Es gibt keinen Spielraum dazwischen. Wenn du nicht Christ bist, ist dein Wesen gegen Jesus. Und diese Auflehnung gegen Jesus hast du aufzugeben und Nein zu sagen zu Satan, zur Welt, dir selbst, wie ich eben ausgeführt habe bei der Geschichte von Eva. Diese alte Rebellion, diese alte Auflehnung, die wir von unseren ersten Eltern geerbt haben und die unser Wesen bestimmt, diese Auflehnung, diese Rebellion muss aufgegeben werden, diese Feindschaft gegen Gott,
diese Gegnerschaft gegen Gott. Und wir müssen unsere Waffen strecken. Und das nennt die Bibel Buße. Und dann haben wir im Vertrauen auf Jesus, im Ja sagen zu ihm, uns zu ihm zu wenden. Aber von Natur aus sind wir seine Gegner. Also, es gibt in den Reihen der Christen solche, die nicht Christen sind. Wie kommt es, dass sie nicht Christen sind? Nun einmal, weil sie nie Christen geworden waren. Es gibt solche, die wachsen in christlichen Familien auf und sind nicht bekehrt, aber sie kommen zu den Gottesdiensten und sind da in den Reihen der Christen. Alle eure Kinder, die noch nicht bekehrt sind, gehen verloren. Es sei denn, sie Säuglinge sind, Kleinkinder, bis zu welchem Alter, das wird der Herr Jesus bestimmen. Aber passt auf, sagt den Kindern sehr, sehr früh, wie sie sich bekehren können, damit sie es auch tun können. Alle unsere Kinder haben sich mit 5 Jahren bekehrt. Das kann ein Kind. Wir schulden unseren Kindern das Evangelium. Wenn wir ihnen nicht das Evangelium sagen, so früh wie möglich, dann können sie verloren bleiben, anstatt gerettet zu werden. Je früher, je besser. Also, wir haben Kinder in unserer Mitte, die sich noch nie bekehrt haben. Die wachsen heran. Und wenn sie nicht geliebt werden, wenn ihnen nicht gesagt wird, wenn ihnen nicht das Evangelium klar und deutlich in Liebe gesagt wird, dann bleiben sie unbekehrt. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, von dem Johannes spricht, dass sie hinausgehen. Sie wissen, wo sie hingehören. Mit der Zeit scheidet sich der Fremdkörper aus. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb wir solche in unserer Mitte haben, die nicht Christen sind. Sie sind abgefallen. Sie waren einmal Christen, aber sie sind es nicht mehr. Sie sehen immer noch wie Christen aus, aber irgendwo in ihrem Innern ist eine Trennung eingetreten. Und es ist kein Leben mehr. In dem Moment, wo wir keine Frucht mehr tragen, trennt Jesus eine Rebe vom Weinstock. In dem Moment. Solange noch Leben da ist, trägt die Rebe Frucht. Ist aber kein Leben mehr da, dann trennt Jesus die Rebe vom Weinstock. Solche Menschen, die getrennt sind von Jesus, bleiben oft einige Zeit noch in den Reihen der Christen. Aber sie sind jetzt nicht mehr Christen. Sie gehen verloren, aber nicht als Christen, denn Christen gehen nicht verloren. Kein Christ geht verloren. Er ist ja in Jesus. Er ist eine Rebe am Weinstock. Er ist gerettet. Er ist eine Arche. Er kann nicht verloren gehen. Er ist eine Hand von Jesus. Niemand, der an der Hand von Jesus ist, geht verloren. Er wird gerettet. Jeder Christ. Jeder. Aber es gibt Menschen, die sind nicht mehr Christen. Sie waren einmal. Aber sie sind es nicht mehr. Aber sie sind noch in den Reihen der Christen. Diese, die einmal Christen waren, die gehen verloren. Aber sie sind nicht mehr Christen. Sie sind Christus Gegner geworden. Denn es gibt kein Niemandsland. Entweder ich bin für Christus und ich bin sein Eigentum, oder ich bin gegen ihn und ich gehe verloren. Jesus sagt, Menschen werfen sie ins Feuer und auch er wird das tun. Die Reben, die er entfernt vom Weinstock, die wird er ins Feuer werfen. Die gehen verloren. Und früher oder später, wenn die Gemeinde gesund ist, müssen diese, die abgefallen sind, Farbe bekennen. Und eine gesunde Gemeinde scheidet auch diese Fremdkörper aus. Denn sie sind dem Leibe Christi fremd geworden. Sie sind tote Glieder. Sie sind nicht echte Glieder im Leib Christi, sie sind unecht, sie sind tot, sie sind abgefallen, abgestorben und früher oder später scheidet der Leib sie aus und sie entfernen sich. Sie gingen von uns aus, weil sie nicht von uns waren. Und sie waren nicht von uns, weil sie solche wurden, die nicht von uns sind. Sie waren einmal von uns, aber sie fielen ab, blieben eine Zeit lang unter uns. Und jetzt gingen sie davon. Die Schrift lehrt uns, auch Paulus lehrt das in der Apostelgeschichte 20, dass in den Reihen von Christen falsche Lehre entstehen kann. Gerade dort, wo wir Menschen haben, die nicht echte Christen sind. Die hören ja das Wort Gottes. Sie gehen damit um. Aber sie verfälschen es. Und sie verfälschen die Sache Christi. Und sie führen auch andere irre, wenn möglich. Und davor warnt der Apostel Johannes. Passt auf. Liebt die Brüder. Wir müssen also prüfen. Spricht jemand wie ein Christ und handelt er wie ein Christ? Das sind die zwei Stellen, an denen wir Christen erkennen können. An der Frucht des Wandels und an der Frucht der Rede, des Wortes. Wort und Wandel, zweimal W. An diesen zwei Stellen versuchen wir zu erkennen, ob jemand Christ ist. Ob er Christ wirklich ist, das können wir nie wirklich sehen. Das weiß der Herr Jesus. Und er wird trennen vom Leib Christi. Er wird trennen vom Weinstock. Aber wir schulden es uns selbst und anderen, dass wir handeln, wenn jemand an der Stelle seiner Rede so spricht wie ein Nicht-Christ oder vielleicht auch beides, so handelt oder wandelt wie ein Nicht-Christ. Es gibt Sünden unter Christen, die machen die Christen noch nicht zu Nicht-Christen. Davon spricht die Bibel. Aber sie weiß von Sünden und von sündhaftigem Verhalten, das kommt unter Christen nicht vor. Das kennzeichnet einen Nicht-Christen. Und wenn jemand, der sich Christ nennt, aber sich so verhält wie ein Nicht-Christ, dann müssen wir die Konsequenzen ziehen. Dann müssen wir handeln. Und dann müssen wir uns trennen, die Gemeinschaft einem solchen entziehen. Wir schieben ihn nicht weg, sondern wir gehen von ihm weg. Wir entziehen ihm die Gemeinschaft. Unter Umständen essen wir nicht einmal mit ihm. Das heißt, es gibt eine Trennung zwischen dem Wahren und dem Falschen. Die Brüder und Schwestern lieben wir. Die anderen lieben wir auch als solche, für die Jesus starb. Aber in der Praxis müssen wir uns von ihnen trennen. Das sagt der Apostel Johannes hier. Und ihr, jetzt kommt er wieder auf sie zu sprechen, ihr habt eine Salbung von dem Heiligen, von Jesus Christus, dem Heiligen, dem Erlöser, und ihr wisst alles. Nicht alles auf der Welt. Jedes Wort in der Bibel, das alles heißt, hat seinen Rahmen, seine Grenzen. Wenn eine Mutter zum Kind sagt, dass sie den Nachtisch eventuell haben will, wenn es den gibt, hast du auch alles aufgegessen. Dann hat das seinen Rahmen, und zwar den Rahmen des Tellers oder was immer es ist, nicht wahr? Also auch dieses Wort alles hat seinen Rahmen. Johannes sagt nicht, dass sie alles wissen, sonst hätte er diesen Brief nicht schreiben müssen. Weil sie nicht alles wissen, schreibt er ihnen diesen Brief. Aber was ist das alles, das sie wissen? Alles, was es braucht, um Christ zu werden und eigentlich auch sich zu trennen von Nichtchristen. Denn es geht hier um die Abgefallenen. Wie verhält man sich? In dieser Beziehung, sagt Johannes, wisst ihr eigentlich Bescheid. Ich mache euch nur aufmerksam auf Verschiedenes. Aber eigentlich wisst ihr im Grunde. Und ganz besonders, weil ihr den Lehrer, den besten Lehrer habt, den Heiligen Geist. Die Salbung ist der Heilige Geist, mit dem Jesus gesalbt wurde. Auch wir werden vom selben Geist oder mit demselben Geist gesalbt. Ich habe euch nicht geschrieben als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern weil ihr sie wisst. Deshalb schreibt er ihnen, um ihnen noch weiter zu helfen. Und weil alle Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Das hört sich, als ob es sehr schnell über die Lippen kommen könnte. Aber das ist nicht typisch von Johannes. Wenn er diese Worte schreibt, dann gebraucht er jedes Wort. Dann kann er jedes Wort auf die Waagschale legen. Und dieses Wort ist voll von Evangelium. Zu glauben, dass Jesus der Christus ist, ist mehr als nur Ja zu sagen, ich glaube, dass Jesus der Messias ist. Das kann man sehr schnell über die Lippen bringen. Jesus heißt, Gott rettet. Jesus heißt, Gott kam ins Fleisch. Jesus heißt, Gott kam im Fleisch, um für uns zu sterben. Christus heißt, er war der von Gott Erwählte und von Gott Gesandte. Der Heilige, der Gesalbte, mit dem Heiligen Geist Gesalbte. In diesem Namen, Jesus Christus, ist das ganze Evangelium. Und wer sich von diesem Evangelium wendet, wer sich von Jesus wendet, der wendet sich von diesem Evangelium. Und der wird ein Gegner von Jesus Christus. Das sagt, das kann man jetzt so schnell sagen, aber es ist voll von biblischer Wahrheit und Gewicht. Paulus sagt, oder Johannes sagt, daran kann man messen, wer Christ ist oder feststellen. Nicht nur an einem Lippenbekenntnis. Das Leben muss dann dahinter stehen. Nun, wenn man hier abbricht, weil die Zeit vorangeschritten ist, dann ist das etwas abrupt oder plötzlich. Aber diese Tage dürfen eine Fortsetzung erfahren. Nicht, weil ich wiederkomme, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber wenn wir alle weiterlesen in diesem Kapitel 2 des ersten Johannesbriefes und wenn wir weiter studieren im Worte Gottes, jeder von uns kann seine eigene Bibelstunde haben zu Hause oder mit anderen Gläubigen und weiterlesen, weiterforschen, weiterstudieren und weiterfragen, was ist es um diese Verse, die so voll von Bedeutung sind? Manchmal tun wir uns schwer und dann müssen wir gewisse Texte auf die Seite legen, wie wenn sie Knochen wären. Aber das, was Brot ist oder was Fleisch ist, das können wir zu uns nehmen und genießen. Tun wir das. Und der Herr wird uns segnen, uns bewahren vor dem Abfall, Freude geben in der Hoffnung, ihn wiederzusehen, unseren Herrn, der für uns starb, der die Sühnung für unsere Sünden ist. Ein wunderschönes Buch, dieser erste Johannesbrief. Und ich wünsche, dass der Heilige Geist das, was wir gewonnen haben daraus, noch nachhaltig segnet.